meine Lieben, schon die nächste Folge des Teufelslappen-Podcast. Heute spielen wir so ein bisschen Wünsch dir was, oder besser gesagt, Sebastian von Freiberg, mein genialer Partner, hat ein bisschen Wünsch dir was gespielt, weil wir uns mal mit dem Mann befassen wollten, der sich die Tour sehr genau angeguckt hat, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Und was soll ich sagen, wir diskutieren heute mal einmal alles durch, kommen aber auch noch zu Sepp Kass und der Frage, wer ist der Stärkste im Lande? Ja, Seba, du wolltest ihn, du kriegst ihn, du hast ihn.
Ja, ich habe mir Ole Zeisler, um zu unserem Gast zu kommen, gewünscht als Gast bei uns, weil ich war und ich glaube, wir alle waren sehr angetan von seiner Doku-Serie letztes Jahr, die er zusammen mit Uli Fritz gemacht hat über Jan Ullrich, Being Jan Ullrich. Dieses Jahr Mythos Tour. Beides ja in der ARD-Mediathek zu sehen. Und Ole ist einfach nicht nur ein ganz herausragender Filmemacher, der sich eben mit unserem Lieblingssport sehr intensiv befasst hat, sondern einfach auch ein ganz spannender Typ, der toll erzählen kann, der schon Podcast gemacht hat, als wir noch gar nicht wussten, was das ist, und es auch mittlerweile schon nach 10 erfolgreichen Jahren wieder aufgehört hat, der auf der Bühne Fußball-Comedy gemacht hat, ein toller Journalist und im Übrigen auch selber ein guter Radfahrer, wird er uns sicherlich auch noch erzählen, denn als ich ihn kontaktiert habe, war er tatsächlich auf dem Rad und sagte, warte mal, ich muss mal kurz Strava stoppen. Insofern, ich sage jetzt mal, einer von uns, und insofern habe ich mich sehr darauf gefreut, dass wir mit ihm sprechen.
Ich schaue mir alle Comms an, die er noch nicht hat. Ich schwöre es dir. Ja.
In Hamburg auf dem Deich.
Genau. Ne? Ich war neulich zwischen all dem Terminwahnsinn, der uns sonst so umgibt, in unseren Jobs, kurz mal in Italien, habe einen kleinen Triathlon gemacht mit zwei sehr guten Freunden von uns. Die haben lange Distanz gemacht. Da ging es aber für mich eher darum, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, dass das die Region von Marco Pantani ist. Ja? Erzähle ich euch nachher noch ein bisschen genauer. Und was da vor allem nächstes Jahr passiert. So schließen sich dann wieder so kleine Kreise. Ja? Und wir sind ja im Sommer leider sehr viel unterwegs. Du warst jetzt, ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, noch so in den Nachwehen der Krankheit, warst aber jetzt auch wieder viel unterwegs, oder?
Ich war, genau, nach diesem blöden Corona-Ausflug wieder sehr viel mit dem Fußball unterwegs, in der Europa League zum Beispiel in Athen. Und ja, dieses Unterwegssein hat ja so sein Für und Wider. Und also mich nervt immer kolossal, dass man sich da so schlecht ernährt auf diesen Reisen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft isst man dann diese eingepackten Pub-Sandwiches, die einem irgendwie gereicht werden.
Und Klassiker. Ja, wenn einfach, es denn überhaupt was gibt.
Genau, wenn es überhaupt was gibt. Und ja, da sind wir eigentlich auch beim Partner unserer heutigen Folge, die da einfach eine super Lösung anbieten, wie ich finde. AG1 ist wieder Partner bei uns, sind wir sehr froh und stolz drauf, und das ist einfach gut, wenn du unterwegs bist, dann nimmst du dir einfach jeden Tag einen Löffel, machst es zu deiner Routine und hast im Grunde genommen mit einem Löffel ins Getränk gerührt alles, was du am Tag brauchst an Nährstoffen, aber drüber hinaus, und das finde ich einfach dann ziemlich angenehm, wenn man sich sonst nur so schlecht ernähren kann auf Reisen.
Ja, ich sage immer, man hat schon gleich ein besseres Gefühl, ja, wohl wissend, dass man sich eben nicht so geil ernährt. Ich bin ja schon relativ lange dabei, weil wir in dem anderen Podcast, in Bestzeit-Podcast, auch schon sehr lange mit AG1 als Partner unterwegs sind. Und deshalb schätze ich das halt auch und habe das längst zu meiner Routine gemacht. Aber gerade in so Phasen, wo ich dann unterwegs bin, ja, da sind diese Travel Packs, die man von AG1 bekommen kann, und die könnt auch ihr bekommen. Schaut in die Shownotes, da gibt es dann die Details dazu. Das ist schon richtig handy. Ja. Die hast du einfach dabei, die steckst du in deinen Rucksack rein und fertig. Und dann kannst du eben all die Sachen positiv beeinflussen, die damit einhergehen. Ja, Muskelerholung, Energie, geistige Fitness, Knochengesundheit, aber vor allen Dingen auch Immunsystem. Das ist ja so ein großes Thema, wenn man unter Stress steht und unter Stress arbeitet, so wie wir das gerne machen. Und dann sind eben einfache Routinen ja extrem hilfreich, dass man, wie du sagst, da ganz schnell irgendwie sich auf ein besseres Level bringen kann mit AG1. Denn da sind halt so viele gute Sachen drin, die einfach helfen, deine Grundkonstitution irgendwie auf dem vernünftigen Level zu halten, mit sinnvollen Mengen an Vitaminen, an Mineralstoffen, an Botanicals, an Bakterienkulturen und Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und damit ist man schon sehr viel weiter, als wenn man sich nur von den Pub-Sandwiches ernähren würde oder Wasser oder noch schlimmer, dann abends noch anfängt, Alkohol zu trinken, im Wahnsinn. Ja. Also unser Angebot für euch von unserem Partner, ihr schaut einfach unter drinkag1.com/Teufelslappen und da bekommt ihr unser Angebot mit einem Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travel Packs sind schon dabei. drinkag1.com/Teufelslappen. Ja, dann kommen wir zum Teufelskerl, zu Ole Zeissler.
Ja, und jetzt tauchen wir mal so richtig ein in die Geschichte, so wie Ole ins Archiv des Saarländischen Rundfunks getaucht ist.
Ja, Ole, herzlichen Dank, dass du für uns Zeit hast und willkommen im Teufelslappen. Ja, wir haben ja schon gehört, dass du eine spezielle Leidenschaft für Radsport entwickelt hast und daran ja viele Menschen teilhaben lässt. Wie ist denn deine persönliche Leidenschaft oder wie bist du überhaupt an Radsport gelangt?
Ja, zweierlei. Also geschaut habe ich es, glaube ich, schon relativ früh. Also mit früh bedeutet ja im Radsport Deutschland auch vor 97. Da gab es ja auch, da wurde ja schon Rad gefahren, das denkt man ja nicht. Und ich habe tatsächlich, ich muss gestehen, ein bisschen in Vorbereitung auf diese nette Einladung, über die ich mich natürlich freue, habe ich nachgesehen und ich glaube, 94 saß ich, ich weiß gar nicht, wer das gezeigt hat damals, das muss ich nochmal rausfinden, aber 94 saß ich vor einer Etappe, die Miguel Indurain damals von Marco Pantani in Otakam gewann. Oh. Und ich habe gedacht, was machen die da, warum machen die das da und warum wird das gezeigt und so weiter. Aber sowas fand ich schon immer spannend, wenn man Dinge nicht versteht, dann will man sie ja, damals war ich noch kein Journalist, aber da will man sie ja wissen und kennenlernen. Und ich glaube, ich habe so Mitte der 90er angefangen zu schauen. Also noch ein Stück vor Jan Ullrichs Sieg und irgendwie ja ab 96, 97 war jeder Sommer gebucht auf dem Sofa meistens.
Also da müssen wir jetzt natürlich mal eben die Runde machen, ne, Seba?
Nämlich?
Wir müssen uns jetzt outen, ne? dass wir schon viel länger gucken, weil wir viel älter sind.
Ja, ich erinnere mich an deine Geschichte um Dietrich Thurau.
Ja, ne? Genau.
Das ist ja immer
also
wieder.
Also ich kann es ganz kurz machen. Damals wurde eine Viertelstunde im Ersten gezeigt, immer von 5:45 bis 6:00, in der Hoffnung, dass bis dahin die Etappe zu Ende war. Und es war halt Dietrich Thurau, ne? Also Ende der 70er. Und ich bin mit meinem Dreigangrad dann über den häuslichen Berg, der eine lichte Höhe von 35 Höhenmetern hatte, geprescht und war nach 20 Minuten wieder zu Hause, fand mich aber mindestens genauso geil wie Didi Thurau. Mindestens.
Ja, und mir erzählte meine Mutter immer von Didi Thurau, weil für die war ja klar, das ist ja in Frankreich, findet also alles da in Frankreich statt, das ist also ein Franzose. Für mich war das jahrelang Didi Thurau, aber ich fand den auch gut. Aber...
Naja. Ich habe aber Didi Thurau, ich glaube wirklich, dass ich mein erstes Langformat, so nennt man das so hochtrabend, ja bei uns alles ab einer 10 Minuten ist ja heute ein Langformat, aber bei uns heißt das glaube ich eine halbe Stunde, habe ich über Didi Thurau gemacht. Ich 9 Tage in Gelb, 10 Tage in Gelb, so war der Titel, oder 8 Tage, ich weiß ja gar nicht, was es war. Und da haben wir Didi Thurau getroffen, das ist eine Weile her, speziell, sag ich mal.
Inwiefern?
Ja, aber was ist daran speziell? Da musst du uns jetzt nochmal mitnehmen, weil das ist ja jetzt ganz spannend, weil das ist ja eine Erstsozialisation mit der Spezies Radrennfahrer.
Richtig. Und auch da wurde mir klar, dass die Spezies mindestens mal nicht dem Otto-Normalverbraucher entspricht. So würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Der war im Umgang nicht einfach. Als wir noch ein paar O-Töne mit, ich glaube, da taucht natürlich gut old Herbert Watteroth in dem Film auf. Ich glaube, Helmer Bohlsen und so weiter. Auf jeden Fall haben die Leute uns danach gesagt, ach was, der Thurau? Wir sind ja unter uns. Da kriegt man auch einige Geld von Didi Thurau, sagen wir es mal so. Und also er war immer noch sehr überzeugt von seinen Künsten von damals und spielte Tennis und trainierte seinen anderen Sohn, nicht den Sohn der Björn, der später fuhr, sondern Urs hieß sein anderer. Der spielte Tennis und da hat Didi uns dann auch erzählt, dass Urs aber auch demnächst die ATP-Tour dominieren wird. Ne? Also sagen wir es so, das gesunde Selbstvertrauen mag ich sehr, aber das war schon sehr überbordend bei Didi Tour. Trotzdem finde ich ja bis heute ist seine Geschichte eine tolle. Und dann waren wir bei der Tour und er hat Bernard Thévenet getroffen. Das war derjenige, der damals die Tour gewann, ein Franzose, ein mehr oder weniger ein Heiligtum, vielleicht nach Hinault. Ich weiß nicht, das wisst ihr vielleicht besser. Aber Thévenet, das ist in dem Film auch ein bisschen zu sehen. Thévenet hat den, ja, nicht erkannt, aber er musste dreimal sagen, wer er war. Das war so ein bisschen traurig, muss man fast schon sagen. Ja.
Sag mal, oder typisch Arroganz der Franzosen.
Weil du sagst, er schuldete ein paar Leuten noch Geld. Er machte auch kein Interview ohne Geld, habe ich gehört, schon in frühen Tagen. War das zu der Zeit auch so?
Machte kein Interview ohne Geld und machte auch, wie soll ich sagen, Import-Export. So, ne? Ja, so ein bisschen. Ja.
Okay, an dieser Stelle würden wir als Journalisten natürlich sagen, fängt die Geschichte an, spannend zu werden. Also spätestens spannend zu werden. Ja, ich meine, diese Brechungen, jetzt nicht nur bei sehr erfolgreichen Radsportlern, sondern ich würde sogar, also ich behaupte das sehr gerne, dass das eigentlich ein determinierendes Charakterelement bei sehr erfolgreichen Sportlern ist.
Ja, bestimmt, sicherlich. Also da können wir bei uns, die gerade in Deutschland oder auch in den USA, die Runde machen. Das ist keine Frage. Trotzdem bin ich der Meinung, ich dachte, du beendest den Satz und beziehst es auf den Radsport. Weil ich der Meinung bin, da müsste man Evidenzen haben oder Statistiken fast schon. Ich der Meinung bin, dass diese Brüche, jetzt gar nicht bei den ganz großen Stars, aber doch bei vielen guten ehemaligen Radprofis, doch die Brüche häufiger sind, oder? Liege ich da falsch mit meiner Vermutung?
Ja, also ich würde dem eher entsprechen wollen. Es ist auch eher eine völlig unempirische, persönliche Beobachtung. Aber sagen wir mal, ich würde es jetzt nicht nur als negativ betrachten, diese Brechung, sondern es sind außergewöhnliche Charaktere, spezielle Menschen, die man trifft in diesem absoluten Top-Bereich. Ich sage immer, ein Mensch mit einem Sparkassenangestellten, ohne irgendwelchen Sparkassenangestellten zu nahe zu kommen, ja, die auf eine Sicherheit setzen, die auf eine alltägliche Routine setzen, die auf Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, auf Sicherheit setzen. Solche Charaktere werden nicht Olympiasieger oder gewinnen keine Touretappe.
Weiß ich nicht. Also Udo Bölz habe ich mehrere Male getroffen. Finde ich eine hochspannende Vita. Der ist Förster. Der wäre Förster geworden in der Pfalz. Ist jetzt nicht der Sparkassenangestellte, aber ist aus meiner Sicht auch ein sehr normaler, nüchterner Job. Also ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich glaube, dass dieser komplett weirde Zirkus diese Menschen, die, glaube ich, tendenziell, und da will ich keinem was, eher aus der tendenziell, wie gesagt, einfacheren Schicht kommen, dass dieser Zirkus mit denen langfristig, nicht mit jedem, aber mit einigen doch was macht, was hier und da verheerend ist. Das glaube ich schon.
Das sind ja dann eher Brüche, ne, in Karrieren, die dann, da kommen wir ja sicher gleich auch nochmal zu, weil das ja auch ein großer Teil deiner sehr schönen Befassung filmischer Art mit dem Sport ist. Aber ich würde noch gerne eine Sekunde dabei bleiben wollen. Ja? Also nehmen wir mal Steffi Graf, Boris Becker, also wirklich jetzt mal oben angesiedelt, ja. Carl Lewis, Andrea Agassi, Claudia Pechstein, verstehst du, Hermann Mayer, ja, so, das sind schon halt wirklich außergewöhnliche Charaktere, die nicht stromlinienförmig, klingt alles immer so negativ, also die nicht so Normvorstellungen von einfachen Menschen daherkommen.
Schwierig. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe mich gerade bei Boris Becker immer gefragt. Im Übrigen finde ich, Steffi Graf ist überhaupt kein treffendes Beispiel. Die lebten für ihre Verhältnisse, für ihren Status, für ihr Vermögen ja ein relativ lames Leben in Las Vegas, soweit ich weiß.
Wir wissen aber gar nichts über ihr Leben, wenn wir genauer hingucken.
Das meine ich mit lame, also lame für die Öffentlichkeit, ne? Ja. So in dem Sinne. Aber bei Boris Becker habe ich mir immer überlegt, so ein bisschen, was wäre der, wenn er nicht mit 17 oder wenn er nicht dieses Talent einfach gehabt hätte, Punkt. Ne? Oder auch, ja, Schumacher ist ja irgendwie, das ist schwierig, darüber nicht zu sprechen, aber das irgendwie zu bewerten. Was wären die geworden? Also ich frage mich immer, sind das empfängliche Typen für ein bisschen über oder auch Frauen, die überdrehen, die dann diese Brüche haben? Oder bist du bringst du neben deinem Talent diesen Sog nach Rampenlicht, Rampensau, wie auch immer, was Boris Becker wurde oder auch vielleicht schon war, bringst du das mit? Also ich weiß nicht, ob man da so eine Einheitlichkeit hinbekommt. Ich finde das total, total schwierig. Dennoch finde ich es krass auffällig, gerade in Deutschland. Nun gibt's ja kaum noch super Sportstars in Deutschland. Hab ich die letzten Wochen und Monate und Jahre festgestellt. Finde ich auch nicht schlimm. Was ich sagen will ist, hat ja jeder auch so sein ganz, wenn du Jan Ullrich nimmst, wenn du Boris Becker nimmst, wenn du Schumacher muss man ganz anders betrachten, aber so, alle ihr Glück gefunden haben sie ja nicht wirklich bis zum Ende. Ne? Das ist schon interessant.
Nee, genau. Genau, ne? Also ich würde jetzt nochmal Dirk Nowitzki dazu nehmen, weißt du, als so einen außergewöhnlichen Menschen, ja. Jetzt nicht nur im Sport, sondern auch insgesamt. Da auch der hatte ja krasse Brechungen in seiner Karriere und in seinem Privatleben. Weil irgendwas muss das ja ausmachen. Dieses sich sicher mit Talent gesegnet, aber doch ein bisschen mehr exponieren, reinhängen, mit sicher auch einer Art Manie, seinem Ziel, seinem Sport nachgehen. Und das trifft man ja natürlich dann bei einer so harten Sportart wie Straßenradsport ja dann nochmal extrem wieder.
Ja, sicherlich. Genau, das ist das, was ich so vorhin, wie gesagt, wo es keine Evidenzen gibt, aber ich glaube, da potenziert sich diese Charakterausprägung, egal in welche Richtung, potenzieren sich in so einem Sport meiner Meinung nach dann noch mehr. Weil ich behaupte, dass der Radsportzirkus, der Profi-Radsportzirkus seit 20, 25 Jahren, so lange wie ich ihn beobachte oder kennenlerne, ist das einfach so ein eigenartiger Zirkus, in den man ja gar nicht reinkommt, vielleicht auch nicht rein will, aber wenn man ihn trotzdem versucht, so ein bisschen zu analysieren, ich glaube, das ist eine der eigenartigsten Profisport-Zirken, glaube ich, die es gibt.
Du bist so nachdenklich, Silber.
Das ist der richtige Plural von Zirkus? Nee, ne?
Zirküsse.
Circa.
Ich bin nachdenklich, weil ich euch sehr interessiert zuhöre und versuche, das nachzuvollziehen. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen versucht zu überlegen, es gibt ja schon im Radsport ziemlich viele Fälle von Leuten, die einem dann einfallen, die eben so abstürzen. Also ich meine, Pantani fällt einem sofort ein, Jan Ullrich. Gibt doch, glaube ich, gebe ich Ole recht, zumindest gefühlt deutlich mehr Fälle von Sportlern, die dann wirklich im weiteren Leben mehr auffällig, mehr Schwierigkeiten, sage ich einfach mal, hatten als vielleicht in anderen Bereichen. Ohne, wie Ole richtig sagt, es gibt keine Statistik dafür, aber ich glaube schon, dass das, dass dieses jeden Tag da stundenlang raus aufs Rad und schwer arbeiten und teilweise ja auch für den Hungerlohn permanent an die körperlichen Grenzen gehen, vielleicht auch in gewissen Zeiten das Thema Doping schon ziemlich viel mit so Menschen macht. Und ja, insofern sind wir eigentlich ja auch schon bei einem Thema, Ole, ich fand halt, oder wir fanden alle natürlich deine Dokumentationsserie über Jan Ullrich ganz großartig. Und ich glaube, vielleicht sollten wir da einfach auch schon mal direkt einhaken. Was mir halt da aufgefallen ist, was ich sensationell eigentlich fand, es ist eine Geschichte über einen Menschen, den wir eigentlich sozusagen dort gar nicht wirklich hören. Und da würde mich interessieren, ist das aus der Not eine Tugend gemacht oder war das von Anfang an so angelegt?
Nee, ersteres, eindeutig. Also natürlich haben wir ihn, als wir quasi, ja, wie soll ich sagen, den Plan hatten oder den Zuschlag hatten oder wie auch immer, dass das eine Serie werden soll, also etwas umfangreicher will ich damit nur sagen, haben wir ihn natürlich angefragt und da kam relativ schnell die Ansage, dass er nicht sprechen darf mit uns, weil ich weiß nicht, das kommt jetzt Ende oder bald, der wird ja jetzt 50, ich vergesse immer, wann er Geburtstag hat, aber ich meine Oktober, November, jedenfalls da zu seinem 50. in etwa, soweit ich weiß, kommt die Serie bei Amazon Prime raus. Die haben jetzt lange mit ihm gedreht, die haben auch schon mit ihm gedreht, während wir für unsere Sache gedreht haben. Also wir kamen ja letztes Jahr im Sommer raus, zu seinem 25-jährigen Tourjubiläum, rechne ich richtig, ja, ne? Ich glaube, ja. Und er durfte schlichtweg nicht, weil er da einen Exklusivvertrag bei Amazon oder Konstantin produziert das oder hat das produziert, durfte er schlichtweg nicht. Und dann war das bei mir relativ schnell so, boah, nee, das funktioniert nicht. Und dann, ja, das alte Schlachtschiff ARD hat ja ein Archiv, ne? Und dann wurde, ich habe das ja gemeinsam mit Uli Fritz gemacht, mittlerweile dem Sportchef des Saarländischen Rundfunks. Und wir haben das dann zusammen lange überlegt und die Archivlage gecheckt und irgendwie dachten wir, nee, das kann sogar auch ohne funktionieren. Und das hatte scheinbar. Aber das wäre der relativ triviale Grund, weshalb wir ihn nicht bekommen haben. Aber man muss dazu erwähnen, dann kann ja auch sein, dass drumherum, ich will nicht vor so ein Interview, weiß ich, so ein Interview um Hertha entsteht, ne? Kann ja sein, welche Fühler da Konstantin ausstreckt, dass die natürlich kein großes Interesse haben, dass wir mit allen drumherum, wir haben ja Lance Armstrong dann auch zum Beispiel besucht, aber dem war nicht so. Also es war tatsächlich häufig so, dass wir die Leute angefragt haben, ja, ich frage mal einen Jan, und der Jan hat häufig den Daumen-Emoji dann geschickt, das habe ich teilweise gezeigt bekommen. Und dann haben wir mit, ja, was jetzt mit allen, ne? Aber ich hätte gern mit der Mutter gesprochen, muss ich gestehen. Aber die hat dann abgelehnt. Aber ansonsten haben wir ja so im Umfeld dann doch halbwegs die bekommen, die wir wollten. Aber die haben zunächst, was heißt Jan fragen müssen, aber Jan Ulrich gefragt. Ne?
Lance Armstrong hat Jan gefragt?
Ich glaube ja. Also nicht um Erlaubnis, das ist natürlich falsch, ne? Aber ja, so ein bisschen. Ja,
nur hat ihm gesagt, pass auf. Ich drehe da mit German TV.
Genau, so in etwa. Also, dass er Bescheid wusste, so in der Richtung, ja.
Naja, aber deshalb, es ist euch ja so gut gelungen, dass man es ja, also wie gesagt, ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht gezielt so war, weil es eben so hervorragend gelungen ist. Lance Armstrong ist natürlich super, super spannendes Thema. Wie war das, der Kontakt, wie ging da die Anfrage, wie war dann der Besuch? Also das ist ja schon so, auch ein Mythos irgendwie, dieser Typ.
Ich sag's gleich vorweg, mein Lieblingsbild in der gesamten Serie.
Du meinst das Interviewbild, oder was?
Ja, das Maschinengewehr über seinem Kopf.
Ach so, ja, stimmt. Naja, und da hängen ja auch noch, haben wir das nicht auch drin? Ich habe länger nicht geschaut. Aber da hängt das, also das war in Aspen, Colorado, ja. Ne? Dort lebt er.
Und, also für uns ist das ja fremd. Ich glaube, für amerikanische Zuschauer wäre das vollkommen normal.
Ja, das kann gut sein. Aber der ist ja umtriebig, der Lance, ne? Wie man jetzt auch wieder bei, ich habe es gerade noch bei Insta gesehen, die hängen ja gerade wieder auf Mallorca zusammen rum, da die beiden, oder mit Hinkepie und Konsorten natürlich, was sie damals ja auch gemacht haben. Und wir haben ihn dort besucht im Aspen, Colorado. Und bevor ich zur Kontaktaufnahme komme, da hängen natürlich auch mir nichts, dir nichts. Warum auch nicht, ne? Die sieben fucking Mario Jones hängen da natürlich. Ich glaube, in jeder zweiten Insta-Story läuft Lance da auch mit gespiegelter Sonnenbrille vorbei und zählt die nochmal ab. Also sagen wir mal so, das Selbstvertrauen ist dabei leider nicht gesunken. Also das hätte mich auch gewundert, aber man kann es ja so spielen und so spielen. Er spielt so. Und mit umtriebig wollte ich noch sagen, dann haben wir so ein bisschen, das ist direkt am Flughafen in Aspen gewesen, in so einem relativ unschönen Büro, aber der vertreibt Wodka aus Aspen mit der Quelle aus Colorado. Das ist wohl so ein, das trinken die ganzen Poschis da in Aspen, finde ich auch geil, irgendwie, witzig. Und ansonsten war das, nein, also jetzt vielleicht ein bisschen Scherz oder soll ich sagen, Ironie beiseite. Ich fand das natürlich, also ich muss gestehen, das werdet ihr selber, oder weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, ein bisschen ernüchtert ist man in diesem Job nach einiger Zeit, so lange mache ich ihn ja noch gar nicht, aber dann doch hier und da. Also, ne, ich sag mal, vom Mixzone-Interview ist man halbwegs runtergekühlt. Aber wenn man Lance Armstrong trifft, dann ist man schon, ich würde mal sagen, angespannt, aber positiv. Ne? Ich fand das schon toll, den irgendwie zu treffen, weil seine Vita ist ja ähnlich spannend wie die von Pantani oder Jan Ulrich auch. Und wir sind über Jan Ulrichs Kumpel, Mike Baldinger, der hat den für uns angefragt. Und dann ging das so über Johann Brunel weiter, seinen, ich glaube, immer noch Berater, aber damaligen Chef von Discovery oder US Postal. Und dann hat er relativ schnell zugesagt, so, yes, I'll do it for Jan und so und bla. Und dann ging das wirklich ganz schnell und dann sind wir da hingedonnert, Uli, Fritz und ich, und hatten einen Slot mit dem von 2 Stunden. Und ja, also ich meine, ich sag's ja immer wieder, egal ob es Lance Armstrong ist, aber US-amerikanische Sportler im Interview, da steht der halbe Film, das muss man einfach mal sagen. Es klingt jetzt sehr salopp und sehr vereinfacht, aber das sehe ich nach wie vor so. Und wenn du dann noch Lance Armstrong hast, der über die, also diese Geschichte selber, ich muss gestehen, ich hatte die so genau gar nicht mehr drauf, dass der wirklich 2-mal hingeflogen ist. Und dann, ich sage jetzt bewusst, mit dem gewissen Acting eines Lance Armstrong, wie der beschrieb, wie er in Cancun war und Jan dort im Krankenhaus gesehen hat, wie der ja, ans Bett gefesselt dort lag. Puh, also da saß ich da und bekam natürlich auch irgendwie eine Art von Gänsehaut und das war natürlich elementar gut für diesen Film und auch toll von ihm nacherzählt. Es gibt natürlich bis heute Menschen, die diese Gutmütigkeit anzweifeln oder skeptisch sehen, weil Lance Armstrong immer schon jemand war, auch aus meiner Sicht, der Medien sehr gut instrumentalisieren konnte, um sich in ein gutes Licht hinzustellen. Das will ich nur erwähnen, ich will das nicht bewerten, aber ich kann Stimmen dahinter verstehen. Aber am Ende hat er es gern für Jan gemacht, weil er sich, ja, meinte auch darum, um ihn zu kümmern. Und ich glaube, das hat sogar, ich will das jetzt nicht zu hoch machen, aber ich glaube, das hat sogar so ein bisschen funktioniert dann auch. Ne? Ja.
Oder weil das ist ja die eine Ebene ist, wie du richtig sagst, dass so ein Sportler erstmal für einen als Außenbetrachter, und wir kannten ihn ja alle vom Fernsehschirm, ne? Also ja, und alles, was da drum war, weil wir hatten ja keinen persönlichen Kontakt jemals zu ihm, hat er ja erstmal so einen kleinen Heiligenstatus, ne? Dass man sagt, okay, wow, jetzt, ja. Und dann ist das ja mal so oder mal so. Ne? Ich habe halt beide Punkte schon erlebt, dass sich das halt auch im Gespräch dann manifestiert. Oder aber, dass das total läppsch war. Ja, dass es gar keine Tiefe und diese Aura sofort so bumm implodierte. Das habe ich beides erlebt. Klar, du sagst das richtig, jemand, der in Amerika versteht, das Spiel der Medien zu spielen, so wie das ja Lance Armstrong zweifellos kann, bringt einen natürlich dann auf der Ebene sehr viel. Und wir als Deutsche neigen ja dazu, dann gleich so eine moralische Ebene einzuziehen, dass wir sagen, ja, aber der hat doch, aber der ist doch. Ich würde ihm, glaube ich, auch erstmal, weil du sagst, ja, I do it for Jan, unterstellen, dass ihm das wichtig ist, dass die Figur Jan im Kontext des Radsports und aus der Szene heraus vielleicht verstanden wird und nicht nur aus einer medialen Fernbetrachtung.
Völlig richtig. Absolut richtig. Also das ist, auch das will ich nicht zu hoch machen, aber das ist ja letztendlich die eigentliche Motivation dieses Films oder dieser Serie gewesen. Vollumfänglich und verständlich zu machen, wie es vielleicht dazu kommen konnte. Klingt so banal, aber so will ich es zusammenfassen. Aber trotzdem, ich habe mit so einem, ja, also ich gebe dir total recht. Also ne, ich will auch gar nicht diesen Zeigefinger heben. Trotzdem, ne, dann das alles wieder bei Insta posten und ja, wir sind die dicken Buddies und so. Und natürlich bringt einem Lance Armstrong, der irgendwie, ich glaube, es gibt keinen gefalleneren Sportler als ihn, also würde ich mal so behaupten, im Ansehen von so weit oben nach so weit, also wirklich in die Jauche. Natürlich ist er so schlau zu wissen, dass ihm das natürlich auch was bringen kann. So, das will ich jetzt nicht in Prozenten aufwiegen und ich will das auch nicht zu groß machen. Trotzdem konnte ich mit diesem Gedanken auch was anfangen. Aber natürlich ist es gut, wenn er seinem Freund oder früheren Widersacher damit hilft. Gar keine Frage.
Ich fand das gerade super spannend, wie du gesagt hast, dass die sich dann alle so auf Mallorca treffen. Ich stelle mir das so ein bisschen, also ich, Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber wie Kriegsveteranen vor, weil sie sind ja alle irgendwo Täter, sag ich mal,
Versehrte.
Im weiteren
Versehrte.
Sinne, ja, Täter, teilweise auch gegenüber einander, ja, und gleichsam auch Opfer, auch untereinander, aber auch Opfer dieses ganzen Systems. Und ich glaube schon, dass dieses Ausschlachten, wie du es sagst, vielleicht einfach auch so eine Form der gemeinsamen Verarbeitung dessen ist, was da passiert ist, wo ja, wie gesagt, die Täter- und Opferrollen ja total verschwimmen und am Ende, klar haben die, die was genommen haben, das auch wissentlich gemacht, aber großenteils ja auch wirklich einfach als Opfer dieses gesamten Systems. Und deshalb ist das schon spannend, wie du beschreibst, dass sie sich dann da treffen und irgendwo ja auch aus einer Zeit gefallen versuchen vielleicht damit jetzt umzugehen und sich selber irgendwie zu rehabilitieren, auch was ja vielleicht in der Öffentlichkeit eben teilweise passiert ist. Und ich finde in eurem Film halt, also der Jan Ullrich kommt ja schon auch, man hat ja auch sehr viel Verständnis für ihn und ist ja letztendlich auch ein Opfer von ganz vielen Umständen zu der Zeit gewesen. Also ich meine, allein wenn man sich anschaut, diese ganzen Trainer aus der Jugend, die dann sozusagen den Erfolg für sich auch beanspruchen. Also alle wollten ja immer an dem ziehen. Das kommt ja sehr gut raus, dass der Arme letztendlich, der wollte nur Radfahren, aber alle wollten was von ihm. Und daran ist er wahrscheinlich am Ende auch gescheitert. Drum finde ich das
ja
sehr spannend.
Bis hin zu seiner ganz frühen Sozialisation eben. Ne? Das Elternhaus war kein einfaches. Wir sind da hingefahren, wo er aufgewachsen ist. Also schön ist da auch was anderes, ohne da zu despektierlich klingen zu wollen gegenüber Rostock-Lüttenklein. Aber völlig richtig. Also sehe ich genauso. Und was du gerade meintest, dass die sich jetzt auf Malle da treffen und gemeinsam Radfahren. Ich fand das Wort Veteranen auch sehr gut oder Versehrte. Das passt auch. Und natürlich sind die immer noch ein bisschen unter sich, und das meinte ich vorhin so ein bisschen mit diesem sehr besonderen Profi-Radsport-Zirkus. Das sind alle welche, die sind von vielen moralisch gedroppt worden. Ob zu Recht oder nicht, das sei jetzt dahingestellt, aber alle wissen, die haben im Prinzip beschissen, jahrelang und richtig, richtig amtlich. Und dann fährt da noch jemand mit, das ist George Hincapie. George Hincapie hat gegen seinen besten Kumpel Lance Armstrong unter Eid ausgesagt. Ja. Wo du denkst, also ich habe das über Lance oder über Jan, habe ich immer gesagt, dieses Leben, diese Leben und diese Ups and Downs und wie auch immer, das passt in drei Leben. Das, also ich würde längst saufen, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber, und deshalb hast du es richtig angesprochen, die versuchen da irgendwie, das ist alles küchenpsychologisch, aber völlig richtig, dass die versuchen, das irgendwie zu verarbeiten, weil diesen Rucksack, den hast du auf, den hast du dir selber aufgesetzt, aber den nimmt dir die Öffentlichkeit auch nie wirklich ganz ab, behaupte ich. Zumindest eine gewisse Teile nicht, egal ob du gestanden hast oder nicht. Bei Jan ist es ja auch nochmal ein ganz spezieller Fall, weil der immer noch nichts gesagt hat und so weiter. Wir haben im Sommer Michael Rasmussen getroffen für unsere Doku in diesem Jahr. Ganz hochspannend, wie der damit umgeht. Wahnsinn. Also jeder geht da auch unterschiedlich mit um. Der hat ja 2013 dann gestanden. Der war der letzte Evil Guy. Letzte, ne? Aber einer der letzten Evil Guys, so Richtung 2010er Jahre ging das ja. Und wie der damit, ich finde das hochspannend, wie die darüber sprechen. Also wirklich irre.
Hast du
ich kann es so nachempfinden.
Das finde ich gerade interessant. Hast du das Gefühl, dass die letztlich gestanden haben, dass die besser damit zurechtkommen, als jetzt Beispiel Jan Ullrich hat sich ja nie hingestellt und gesagt, ich habe was genommen. Das ist ja immer noch, ist ja immer noch offen sozusagen. Und weil du Rasmussen gerade ansprichst, die klar gesagt haben, hey Leute, ich habe da was genommen, dass die einen besseren Umgang damit haben?
Also erstmal ja. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass zur Wahrheit dazugehört, sowohl bei Rasmussen als auch bei Lance Armstrong hat sich die Schlinge so zugezogen, dass kein Ausweg mehr da war. Ne? Also Travis Trigard hat Lance Armstrong, glaube ich, 3 Jahre lang bis aufs Klo verfolgt und dann ging es nicht mehr anders und dann kamen die eidesstattlichen Aussagen und so weiter. Und bei Michael Rasmussen, der hatte so viele Verfahren gegen sich laufen, ich glaube, dann stehst du so mit dem Rücken zur Wand. Was bei Jan Ullrich so richtig verfahrenstechnisch nie so richtig der Fall war. Woran das liegt, weiß ich nicht, ich bin kein Jurist, aber.
Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja kein Dopinggesetz.
Richtig. Und genau, das ist ja vermutlich ein springender Punkt, genau. Und beispielsweise Rasmussen, der hat gesagt, ja, der arbeitet, das ist hochspannend, der arbeitet ja mittlerweile an so einem Internat da als Philosophie- und Sportlehrer. In Viborg haben wir den besucht, ganz zurückhaltender Mensch. Und der ihm sagte, dass die ersten 2-3 Jahre natürlich, ich glaube 2013 hat er gestanden, die schlimmsten überhaupt waren, weil er auch Kollegen belastet hat, logischerweise. Er hat halt Rabobank mit reingezogen dann. Ne? Und das ist ja auch immer so ein Punkt, auf den Jan Ulrich sich häufig gestützt hat, warum er es nicht gemacht hat, sei auch dahingestellt. Aber er sagte, irgendwann hat er diesen Rucksack, er hat immer wieder diesen Rucksack erwähnt. Und übrigens Udo Bölz hat auch immer von diesem Rucksack gesprochen. Also, wussten nicht voneinander, aber das die gleiche Metaphorik immer benutzen. Und er sagte, danach hat er den Rucksack, irgendwann hat er ihn abgelassen. Und dann konnte er wieder ein neues Leben anfangen. Ist ja auch logisch irgendwie. Und deshalb zurück zur Frage, natürlich aus meiner Sicht oder die ich getroffen habe, denen geht es irgendwann besser, wenn auch auf Druck, aber groß reine gemacht hast.
Wenn du nicht mehr mit der Lüge lebst, das ist, glaube ich.
Ja, wobei Dopingvergehen ja auch ganz anders öffentlich geahndet werden als andere Vergehen. Ja, weil im Vergleich jetzt, mal jetzt im Strafrechtlichen gesprochen, zu Gewaltverbrechen, zu schwerem Betrug, Raub etc., reden wir ja von was ganz anderem, zumal in der Zeit. Da ist ja auch noch zu klären, wer da wen wie betrogen haben kann, wenn mutmaßlich ein Großteil der Felder auf Drogen war. Also was ist da die Ebene für Betrug? Ist das jetzt Betrug, schwerer Betrug, Sportbetrug? Das sind ja Begrifflichkeiten, die es dann erstmal zu klären galt. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das natürlich ein lebenslanges Stigma. Und damit ja viel stärker als schwerste Verbrechen. Ja, ich erinnere mich da immer wieder an Fälle, wo dann der Name von Schwerstverbrechern nicht mehr genannt werden darf, damit diejenigen eine Resozialisierungschance haben. Ja, also zum Beispiel von den tragischen und hoch öffentlich gespielten Entführungsfällen, ja, wo dann Metzler, ja, wo dann der Sohn halt tot war. Du darfst den Namen des Entführers heute nicht mehr öffentlich benutzen, damit er eine Resozialisierungschance hat. Das ist ja bei Dopingverfahren ganz anders. Das ist, da hast du einmal das Ding auf der Stirn und das wirst du dein Leben lang nicht los.
Gut, man muss, ja, richtig, aber es sind natürlich eh per se schon Personen, die eh schon unterm Brennglas sind, im Gegensatz zu einem Mörder von einem Metzler, ne? So vom Ding her. Also der Name ist eh, jetzt, wenn man es nur auf den Namen bezieht. Aber würdest du sagen, also findest du, ihn wird moralisch oder auch öffentlich bis heute, wird mit ihnen zu hart dementsprechend ins Gericht gegangen? Also sind nicht wir, aber ich sage jetzt die allgemeine Öffentlichkeit, zu hart, zu lange zu hart? Ich stelle mir die Frage immer wieder.
Ja, also davon bin ich überzeugt. Das hat ganz sicher damit zu tun, damit sind wir wieder am Anfang, wir haben halt alle davor gesessen und haben uns inspirieren, faszinieren und begeistern lassen. Und dann ist es so ein bisschen wie der enttäuschte Liebhaber. Da ist die Fallhöhe auf dieser emotionalen Ebene sehr viel höher, als das jetzt auf der sachlichen, juristischen Ebene je sein könnte. Aber wir, also zumindest jetzt wir als Gesellschaft, und ich glaube, es ist in der Radsportszene ein bisschen anders, haben keinen Mittelweg gefunden, um zu sagen, okay, das ist jetzt auch mal sehr lange her und damit einfach auch Schnee von vorgestern, sondern wir kommen immer wieder darauf zurück. Ja, und wenn du einen Artikel liest oder irgendwas hörst über Armstrong Ulrich, da ist dann immer der Nebensatz Dopingsünder.
Ich sag dir, warum es so ist, zumindest in Deutschland, ist meine Vermutung. Deutschland war völlig unerfahren, wie wir vorhin auch so ein bisschen angerissen haben. Also jetzt mal Turo ausgeklammert.
Das war aber ja mehr oder weniger in einem ganz, ganz kleinen Zirkel nur bekannt.
Ja, richtig. Also ich will ja, ne, wie alle wissen, wurde 96 eigentlich, 97 wirklich, wurde Deutschland eigentlich Radsportland. Das heißt, völlig unerfahren. Und auf einmal wurde großflächig, hat dann 23-Jährigen mit dem hässlichen Ohrring aus Rostock hat gewonnen und der war der neue Superstar. Und jetzt ist Radsport aber überall zu sehen und so weiter. Viele kannten diesen Sport gar nicht und die Genese dieses Sports, ne, und in Belgien, das wisst ihr besser als ich, und Italien und Frankreich hat dieser, und Spanien mitunter auch, hat dieser Sport eine total lange Tradition. Die wussten, die meine ich Medien, Zuschauer, das Feld selber sowieso, die wussten, dass in 60er, 70er, 80ern und 90ern aber mal richtig nachgeholfen wurde. Das wussten die oder das ahnten die, ne? Selbst Eddy Merckx und Konsorten gab es immer wieder Fälle. Was ich sagen will ist, ich glaube, in Deutschland ging es zu schnell hoch und zu schnell wieder runter. Wie, das ist ein Sport, da wird geschummelt. Wie, das musste mir doch jemand sagen. So, also ich will jetzt gar nicht auf den stetigen Vergleich der deutschen fehlenden, in Anführungszeichen fehlenden Nachsichtigkeit vielleicht gegenüber Italien, Stichwort Pantani, der ein Volksheld, ich glaube, auch noch wäre, wenn er noch leben würde. Dieser Vergleich, den gibt es ja auch immer wieder, dass solche Nationen vielleicht nachsichtiger werden. Ich behaupte aber, dass das in Deutschland zu schnell von oben nach unten ging und dann man sich gar nicht so richtig schütteln konnte. Und ich glaube, und das habe ich so im Zuge der Doku auch so mehr erfahren, auch in wie soll ich sagen, in so Repliken so, dass da heute eine Form der Nachsicht ist, weil ich glaube auch, ich sage jetzt bewusst, der Deutsche sich mal schütteln konnte und auch gesagt hat, ja komm, also ne, jetzt ohne bagatellisieren zu wollen, aber was hätte ich gemacht, wenn ich 20 gewesen wäre? Und mir hat das Udo Bölz immer gesagt, mit 17, 18 wurde er in etwa gefragt, gehst du den Weg mit oder nicht? Da wollte er sich gerade sein erstes Haus in der Pfalz bauen. Seine einzige Karte war der Radsport. Ich stelle das nur so dar, wie er es mir erzählt hat. Ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Aber diese Frage stellen sich ja viele. Und ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit sich diese Fragen irgendwann zu spät gestellt hat. Ist so meine Vermutung. Es ging zu schnell.
Finde ich eine super interessante These. Und insofern dann umso spannender jetzt die Frage, die du ja auch, oder wie du jetzt beschrieben hast, in Deutschland, jetzt sind wir nachsichtiger und Deutschland wird wieder eine Radsportnation. Du hast ja dann zu diesem Jahr eine Doku-Serie gemacht über den Mythos der Tour letztlich. Ne? War das so ein bisschen eine Gegenbewegung, dass du gesagt hast, nach dem sagen wir mal, schwarzen Kapitel oder der traurigen Story, dass man da jetzt nochmal die Schönheit und die tollen Momente und die Erinnerungen aufleben lässt, also sozusagen als Gegenpol zur Negativgeschichte?
Nee, wir haben immer gesagt, wir machen jetzt eine gute B-Seite von der guten.
Es gibt ja nichts Besseres als gute B-Seiten.
Ja, eben. Und den Anspruch wollten wir auch haben. Wir haben es nicht ganz geschafft. Spoiler. Aber ja, wie ihr wisst, die Single, die auf 1 geht und dann kommt die zweite Rille, ne? Ist ja so. Ne? Nein, aber so war lange der Arbeitstitel tatsächlich, auch als wir noch im Schnitt saßen. Nee, also zur Wahrheit gehört so ein bisschen dazu, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich Radsport und gerade wenn ich im Archiv wühle, was ich viel zu gerne mache, finde ich, Radsport ist aus meiner Sicht die telegenste Sportart, die es gibt. Nirgendwo sonst kannst du Menschen so ins Gesicht drehen, die halt leiden. Und nirgendwo sonst, das hat in der Doku auch, glaube Prudhomme gesagt, der Tourdirektor, nirgendwo sonst gibt es so viel Identifikationspotenzial wie bei einem Radfahrer, der im Berg hochfährt, weil jeder auf seinem Schulweg schon mal einen kleinen Hügel hatte. Also ich finde, Radsport im Fernsehen bietet aus meiner Sicht, also dazu muss man gar nicht unbedingt selber Rennrad fahren, meiner Meinung nach, sondern bietet so viel Identifikationspotenzial, dann ist es Sommer und dann geht's durch Frankreich und ich bin früher noch mit meinen Eltern immer nach Frankreich gefahren. Es gab so kleine, die gibt's im US-Sport heute nur noch, es gab so kleine Plastikfiguren, das waren Radfahrer, also die saßen nur auf dem Rad und da stand nur noch Merckx, Fignon und so weiter. Die habe ich damals gesammelt. Die gibt's übrigens wieder, habe ich bei eBay nämlich bestellt. Zurück zum Punkt. Genau, und deshalb dachte ich so, irgendwie lass uns doch mal versuchen, die Schönheit und den Wahnsinn, also sprich den Mythos dieser Tour so zu erzählen, was natürlich komplett uferlos ist, aber muss man ehrlicherweise sagen, was hat die ARD oder im Saarländischen Rundfunk, liegt das alles im Keller rum, beim sogenannten Speichensender, das weiß Ralf, dass der so genannt wird, liegen irre Kassettenbänder rum, die eindigitalisiert werden, und dann findest du da einfach traumhafte Sequenzen, egal aus welcher Dekade der Tour de France. Und ich finde, bildlich macht mich das, muss ich leider so sagen, macht mich das schon so an, das Ganze. Und dann haben wir irgendwie versucht, da so eine gewisse Struktur reinzukriegen. Ich hadere bis heute ein bisschen damit, aber ich hoffe, wir haben so ein bisschen, uns ist so ein bisschen gelungen, was dieser Wahnsinn einfach ist, glaube ich. So, das wollten wir machen. Aber es ist so ein bisschen hier und da vielleicht ein bisschen ausgefasert, würde ich sagen.
Also wir haben es.
Naja, also erstmal hadere ich mit jedem Film im Nachhinein, den ich gemacht habe. Ich dachte, ich gucke die immer nicht gerne. Also eigentlich, keine Ahnung, Mythos Tour, was ist denn das alles? Du erzählst über eine 100-jährige Geschichte eines Rennens, das so viel überlebt hat. Und das war ja bewusst, ich glaube, wir haben ja eine Folge auch Überleben genannt, bewusst, weil dieses Monstrum Tour de France alles überlebt hat und ich glaube auch alles überleben wird. Das wird Olympia vielleicht nicht machen. Also steile These, aber kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, dass die Tour als Megasport-Event es immer geben wird, länger, bis der Planet weg ist. So, jetzt mal überspitzt. Und hadern, weil ich weiß nicht, mir fehlte so die Angriffsfläche, also oder so der Kern irgendwie. So will ich es bis heute sagen. Deshalb, wenn ich das so gucke, fließe ich da so durch, habe schöne Bilder, schöne Musik, tolle O-Tongeber natürlich, aber so, es war so ein bisschen Sequenz an Sequenz. Ich mag's, aber ich habe da noch mal Ideen, wie ich es vielleicht noch mal anders machen
kann. Also ich kann dir sagen, dass ich und wir und sehr viele aus unserem Bekanntenkreis das mit sehr viel Freude geguckt haben. Und letztendlich ist es ja, wenn du sagst, du steigst ins Archiv und guckst einfach mit Freude diese Sachen, warum sollen das andere nicht auch genauso tun? Also wollte ich zwei Dinge noch fragen oder ansprechen. Du hast selber gerade mit der Musik angesprochen. Ich finde, dass in euren oder in deinen beiden Dokus der Musikeinsatz ganz herausragend ist. Nicht nur, weil es geschmacklich einfach eine gute Wahl ist, sondern weil einfach das natürlich die Erzählung halt wahnsinnig gut unterstützt. Ist das für dich ist das offensichtlich auch ein wichtiges Thema für dich, oder gehst du vielleicht sogar mit Musik an so einen Film dann ran?
Ja, absolut. Also teilweise vorher, also gerade, also ja, es gibt ja immer so Herangehensweisen, viele nutzen Musik ohne Gesang, die sagen, Gesang gegen Text oder Kommentar funktioniert nicht. Ich stürze mich immer auf Lyrics, die den Pathos Radsport treffen, da stürze ich, da freue ich, mache fast nichts lieber und check das auch schon vorher zu Hause. Und ich wollte ja immer schon ganz lange diese, wie ich sage, vollumfängliche Geschichte von Jan Ullrich wirklich, soweit es denn geht, vollumfänglich erzählen. Und ich dachte mir, bestimmt schon 1, 2, 3 Jahre vorher, dass ich bestimmt mit Nick Cave spielen werde und mit diesem Push the Sky Away. Das haben wir vielleicht auch zu häufig dann in der Doku benutzt. Den Vorwurf lasse ich mir wahnsinnig gern gefallen, aber ich denke,
das kommt von den Abenden, wo man dann arbeitet und es nicht mehr das alkoholfreie Bier ist.
Völlig richtig, sehr gut geschrieben. Ja, ja, dann auch nicht das Erste. Ja. Genau, dann träumt man sich da in so einen Pathos rein vielleicht. Und ja, ich denke immer so, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Ding, man guckt sich manchmal so amerikanische Sportdokus an und da denkt man immer, die haben so, wie soll ich sagen, den Mut so nachzudrücken, speziell über Musik, häufig über zu knallige Atmo, vielleicht auch zu knallige Bilder, das mag ich nicht so, aber das ist alles Geschmack. Was ich nur meine ist, ich finde manchmal, ist jetzt nur meine persönliche Sicht, ohne jemanden zu judgen oder irgendwas anderes, aber dient Musik ja so zum Nachdrücken dieser Bilder, die man einfach nur stehen lässt. Und wenn das so ein bisschen gelingt, da geht es gar nicht um Musikgeschmack, sondern vielleicht wirklich um Lyrics oder einfach nur Stimmung. Teilweise ist da auch Musik drin, die ich privat nicht höre, glaube ich. Ein Stück vielleicht. Nein. Aber, und ich glaube, man soll, oder ich finde, man sollte versuchen, Mut zu haben, ruhig den darüber so ein bisschen, nicht zu sehr, das ist ein schmaler Grat, aber so ein bisschen nachzudrücken. So sagen wir das immer im Schnitt. Komm, da drücken wir nochmal nach. So, weißt du, ja.
Ja gut, das ist ja in den USA wird das ja völlig anders wahrgenommen und sicher auch in dem Doku-Bereich gelebt, weil die natürlich sehr stark von Soundeffekten, von Soundfactories, von letztlich Hollywood leben, ja, wo ja Musik und Soundeinsatz eine ganz andere Rolle spielt, die ja dazu beiträgt, zu gestalten und jetzt nicht nur in Form von Nachdrücken, sondern denen ja eigene Charaktere, eigenes Pathos aufzudrücken, ja. Und dazu kommt dann ja in der Regel so die, ne, diese ganz so nur Männerstimme, ne? It was one day in Kona, Hawaii, when the first triathletes, bla bla, ne, so, ja.
Uli Fritz hat aber auch eine gute sonore Stimme, wenn der Beiträge vertont.
Nur ich verstehe, dass du sagst, ja, nachdrücken und dann jetzt nochmal ein bisschen nachdrücken. Mich stört das gar nicht, weil es letztlich ja darum geht, eine Atmosphäre zu vermitteln.
Für mich ist es häufig der Ersatztext, ne? Also ich versuche häufig mit ohne Off-Text auszukommen. Und für mich ist manchmal so, ja, versuchen eine Stimmung zu erzeugen, die manchmal über Text gelöst wird. Aber wenn man es über Atmosphäre und Bilder oder eben Musik in dem Fall lösen kann, das gelingt ja beileibe nicht immer. Es ist ja immer nur ein Versuch. Und da ist es scheinbar hier und da gelungen. Es geht auch so oft in die Hose, dass du zu sehr nachdrückst. Ist auch so. Also dann bist du schnell in einer Kitschmühle. Also ja, wie gesagt, ist ein schmaler Grat. Aber das so herauszufinden, so ein bisschen auszutesten, das mag ich gern. Ja.
Also alle, die jetzt zuhören, guckt euch nochmal die Serie an. Haben
auf genau. YouTube, ja.
Genau, guckt euch die Serie nochmal unter dem Aspekt der
Mediathek, Musik, ne? An. ARD-Mediathek, gar genau. Nicht YouTube, ne?
Nee, ARD-Mediathek.
Ich glaube, beides weiß ich gar nicht, ja.
Ja. Sag mal noch, weil du erzählt hast so schön, wie du dann beim Saarländischen Rundfunk in den Keller steigst und da stundenlang die Sachen sichtest. Was war denn so im Nachhinein jetzt irgendwie so ein Fundstück, wo du sagst, boah, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm oder irgendwas, was dich so in der Geschichte der Tour so ganz besonders gepackt hat jetzt mit der Befassung?
Ehrlich gesagt, was mich, also jetzt auf Mythos-Tour bezogen, muss ich gestehen, die kannte ich zwar, die Bilder, aber ich könnte stundenlang Marco Pantani zusehen, wie er in diesem viel zu knallbunten Mercatone Uno Trikot oder Anzug.
Rosa, oder?
Ja, rosa, genau.
Mit Türkis dann, auch.
Genau, und auf Bianchi und gelben Schuhen, Alpe d'Huez hoch. Ja, das ist ja nicht fahren, was der da macht. Ne? Also da, das, wie gesagt, das kannte ich. Und bei Being Jan Ullrich, also vor anderthalb Jahren, da war es eher diese Geschichte mit dieser einen Schwäche da in den Vogesen, diese berühmte Schwäche von Jan Ullrich, wo Holy Udo Bölz ihn da hochgezogen hat. Das wusste ich nicht, da hat Richard Virenque uns gesagt, weiß ich nicht, wann ihr die Folge ausstrahlt, aber dass der sich ja wirklich nicht nur in die Hose, ne?
Sprichwörtlich.
Haben soll.
Ja.
So. Das wusste ich nicht. Und Richard Virenque sagt wirklich im Auto, und ich habe ihn wirklich von 5 französischen Muttersprachlern mir übersetzen lassen, der hat ja wirklich gesagt, er hätte seine Mütze gemacht. Das war, also das Archiv dazu finde ich super. Diese Vogesen-Etappe ist bildlich so toll, weil Udo Bölz war ja noch ohne Helme. Helmpflicht völlig richtig, aber die Zeit, da konntest du ja alles sehen im Gesicht. Da wurden auch weniger Brillen getragen, ist mir aufgefallen. Ich weiß gar nicht genau warum, aus meiner Sicht zumindest. Auf jeden Fall Udo Bölz, die Walz aus der Pfalz, vor Jan Ullrich. Und man sieht an den Lippen immer, wie Jan Ullrich sagt, geht nicht mehr, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Und das erzählt dann Udo Bölz natürlich im Gegenschnitt im O-Ton und so. Und wie gesagt, gepaart mit dieser Geschichte von Rivian, die ich nicht kannte, ob sie so stimmt. Aber ne, das sind dann so Dinge, so Darlings, die auf die ich mich stürze und die ich sehr mag.
Also es ist spannend, dass du Pantani sagst, weil ich war gerade in Cervia, das ist ja nicht weit weg vom Geburtsort von Pantani, der in Rimini geboren ist, also ja, so der Urlaubstraum der 70er Jahre der deutschen Mittelklasse in den wunderbaren Bettenburgen oder noch besser, ja, so wie ich und meine Eltern, Campingplatz. Und das ist natürlich eine komplette Radsportgegend, ja. Und Cervia ist, glaube ich, jetzt so 10, 15 Kilometer davon entfernt. Da steht natürlich ein Pantani-Denkmal. Und da gibt es natürlich endlos Radsportclubs und Gran Fondo-Fahrten und schlag mich tot. Im nächsten Jahr startet da die Tour de France. Das wird bestimmt nochmal eine ganz große Nummer, weil das natürlich auch in Reminiszenz an diesen armen, gefallenen, viel zu früh gestorbenen, ja, aber Helden der Tourgeschichte sicher auch ist. Und das ist schon erstaunlich, dass, egal wen man fragt, immer wieder dieser Name hochkommt. Ja, also mein persönlicher Held war immer Joop Zoetemelk, aber das ist auch eine Karriere und Leben mit Brechungen. Der hat, glaube ich, inzwischen ein kleines Hotel.
Wo ich?
In Frankreich oder in Italien? Ich weiß gar nicht genau.
In Frankreich,
naja, genau. Also das, weißt du, da lauern noch so viele Geschichtenenden, ja, so Strippen, die man da so, nur so anzieht und dann denkst du, oh mein Gott, das ist ja ein Berg, ja, der mir da entgegenrollt. Weil diese Suche in den Archiven ja auch etwas bewirkt, nämlich, dass man auf der einen Seite ja Fernsehgeschichte erzählt, dass man Radsportgeschichte erzählt und ja auch Style-Geschichte, ne? Weil du das sagst, ja, keine Helme, kaum Brillen, du guckst ja sofort auf die Räder und denkst, ey Leute, ja, heute würde jeder sagen, ja, damit kann man da nicht hochfahren. Ne? Also das ist ja so alles, ja. Du hast dann die Kultur, die Radsportkultur, die Fernsehkultur, auch Sommer in Frankreich, ja, all das schwingt da ja mit und das sind ja so viele Ebenen, kann ich mir vorstellen, dass du dann nachher sagst, oh, ich, wie soll ich daraus 10 Stunden machen?
Ja, völlig, genau, völlig richtig. Also ich wollte immer, aber tja, da wird immer dann gesagt, das guckt das deutsche Publikum. Ich wollte eigentlich immer eine Pantani-Doku. Ne? Also wir haben ihm ein großes Kapitel gewidmet, machen Paris-Roubaix mal erzählen. Mal, war richtig, es ist ja alles komplett uferlos, finde ich. Und das ist das Spannende. Und all die Punkte, die du auch beschrieben hast, völlig richtig. Und was ja letztendlich ist, also jetzt wird es ganz schön pathetisch, aber daraus entstehen ja,
Achtung, Pathos.
Ja, da entstehen ja Parabeln trotzdem auch fürs Leben. Und damit meine ich gar nicht diese Menschen, die sich moralisch irgendwie nicht mehr blicken lassen können und irgendwie aber auch ihr Leben weiterlassen leben müssen, von denen wir gerade sprachen, sondern was ich immer spannend fand, als ich begann, Radsport zu verstehen, die Teamorder. Die Teamorder ist ja ein Wahnsinn im Radsport. Ich habe das, also offen gestanden, so richtig bis heute habe ich es immer noch nicht verstanden, wieso man sowas, ja, was heißt sowas macht. Aber dieses ehrenwerte Wasserträgertum, das findest du so demütig einem Kapitän gegenüber. In keiner Sportart, meiner Meinung nach. Ihr kennt euch in Ausdauersportern anderen vielleicht besser aus. Aber ich behaupte das. Wenn US Postal und ja, dunkle Zeit, aber wenn wir das trotzdem versuchen zu abstrahieren, US Postal ist mit 7 Leuten in den Schlussanstieg in Alpe d'Huez reingefahren 2003. Da war ich da. Das war, wo Jan-Ulrich im Bianchi-Trikot war. Mit 7 Leuten. Und alle 3 Kehren hat einer weggelassen. Und die sind, wie ihr wisst, als 50., 80. und 89. oder wie auch immer reingekommen. Ich will nur sagen, das war natürlich auch, wie soll ich sagen, perfektioniert. Aber dieses Wasserträgertum, Leute wie Rolf Aldag, Udo Bölz, die bekanntesten aus meiner Sicht in Deutschland, die aber nie, Udo Bölz hat es ja später probiert, bei Gerold Steiner als Kapitän zu fahren. Der ist kein Kapitän. So, hat auch vielleicht die Stärke nicht gehabt, aber ich will nur sagen, auch das kannst du alles ja auch aufs Leben als Schablone legen, dass man füreinander da ist. Also klar ist es an sich der Teamgedanke. Trotzdem finde ich den Radsport nochmal, diese Ergebenheit dieser Wasserträger, finde ich schon, ja, irgendwie romantisch auf eine Art, muss ich schon sagen.
Das will ich jetzt als nächste Doku von dir sehen, nach der B-Seite. Vor allem mit dem Höhepunkt, wenn man sich's überlegt, dass der größte Helfer der Saison ja am Schluss das letzte Rennen gewinnt. Ne? Also wenn man sich Sepp Kuss anschaut, der ja sozusagen der edelste Edelhelfer der Geschichte eigentlich war, jetzt halt also das Ding gewinnen Neuzeit, durfte. Ja, also der Jüngere.
Aber da habe ich eine Frage an euch, wenn wir ins Aktuelle kurz gehen dürfen. Da habe ich eine Frage an euch. Wären alle voll gefahren, wäre er auf Platz 3 gelandet, richtig?
Das ist eben genau die Frage. Und das ist ja auch die Frage, die dich umtreibt. Was dich ja umtreibt, ist die Frage, was wären die großen Kapitäne wert? Also ich behaupte das jetzt einfach mal, ne? These. Was wären die großen Kapitäne wert ohne ihre großartigen Mannschaften? Weil das, was du von Postel beschreibst, ist ja letztlich die Blaupause für das, was Jumbo jetzt gemacht hat mit 1-2-3. Jumbo kann es ja eigentlich egal sein, wer von denen ganz oben ist und wer 2 und 3 macht. Ja, weil beim Radsport ist ja noch viel stärker als in anderen Sportarten the winner und alles andere ist schon weit dahinter. Als Rennstall vom Sponsoring-Anspruch her kann es ihnen eigentlich egal sein. Aber auch die haben ja vorher eine Strategie festgelegt und diese Strategie orientiert sich ja auch daran, wie viel Geld sie wem zahlen. Und da ist natürlich selbst ein Edelhelfer wie Sepp Kuss in einer anderen Kategorie unterwegs als Primoz Roglic oder als Jonas Vingegaard. Das heißt, dann gewinnt nicht der Posterboy des jeweiligen Teams, sondern es gewinnt ein anderer. Ja, das erstmal so als Versuch zu verstehen, was die Teams sich dabei denken. Ja, oder nehmen wir mal Movistar, die ja für mich gefühlt seit 10 Jahren irgendwie im Free-Flow in große Rundfahrten reingehen und immer mit 3 Leuten, wo sie sagen, ja, das gucken wir dann unterwegs. Ja, leider kommt das in der Doku von denen, weil du willst das Bashing nicht machen, ich mache das gerne. In der Doku von Movistar kommt das immer dann genau nicht vor, wo diese Sachen ausgehandelt werden, weil das wäre für mich unfassbar spannend. Ja, das ist dann da nicht drin. Aber was ist ein Lance Armstrong wert, ohne das starke Team um ihn herum? Das wissen wir nicht.
Das weiß ich nicht. Und was ja aber trotzdem bei der Vuelta jetzt spannend war, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Team überhaupt bei irgendeiner Rundfahrt mit 3 Leuten in dieser Dominanz war. Also 96 hast du Ries und Ulrich, die sich quasi den Sieg gegenseitig schenken könnten. Gab es doch häufiger schon. Aber 3 Leute gab es ja noch nie. Und du hast über Saler gesprochen, das ist ja das eine. Aber fast der Zufall wolltest, ja, dass Sepp Kuss auf der, weiß ich nicht, relativ früh, 6., 7. Etappe, was war das? 2:30, 3 rausfährt.
Ja, das war sicher, das ist passiert. Das war keinerlei genau. Strategie, das ist einfach passiert.
Das meine ich damit. Und dann gibt es, glaube ich, die 3. oder 4. letzte Etappe, wo Roglic und Vingegaard fahren. Und ich glaube, er hatte noch Geburtstag.
Genau.
Und dann das abends das mediale oder auch das breite Echo war, okay, Jumbo, die, glaube ich, eh nicht die höchsten Sympathiewerte weltweit haben.
Nein.
Ey, was seid ihr für Menschen? Nämlich keine, überspitzt alles, ne? Und ich behaupte, dass sie darauf auch ein bisschen reagiert haben. Weil hätten sie Vingegaard fahren lassen, auch am Folgetag, es war ja noch 1-2 dicke Etappen waren da noch, oder Roglic eben. Ich glaube, der Ruf hätte noch mehr gelitten. Und das ist nur meine Vermutung, weil die sind auch schlau.
Ja. Ich glaube auch, das hat viele Aspekte.
Jumbo geht am Ende des Jahres raus als Sponsor. Das ist denen noch Latte.
Ja, gut.
Das Team wird komplett neu gebildet und...
Ja, aber ich glaube, es hat noch viele Aspekte. Ich glaube, es sind tatsächlich ein paar Zufälle, wie du gesagt hast, diese Etappe, wo er einfach dann so rausfährt. Hinzu kommt, dass er einfach die Qualität dann hatte, das auch zu halten. Und dann haben sie, glaube ich, auch noch weitere Aspekte halt Geld. Wenn du überlegst, dass du dann in den USA vielleicht auch noch mal dir Publikum erschließt und dort für eine Popularität sorgst und sagst, komm, wir haben die anderen beiden haben schon, jetzt holen wir uns da noch mal. Das scheint ja da auch im Aufschwung zu sein, Radsport. Und wenn der das dann kann, dann haben sie es gemerkt, okay, der kann es und wir dominieren das ohnehin, dann soll er es halt machen. Also ich bin bei dir, wahrscheinlich hätten sie auch einfach sagen können, das gewinnst du oder das gewinnst du. Es hätte jeder von denen gewinnen können, mit Sicherheit. Aber das ist ja am Ende dann auch die Erkenntnis von dieser Veranstaltung, dass ein Team, das nach Belieben dominiert, alle 3 Rundfahrten in dem Jahr gewinnt, die beiden Gewinner der anderen Rundfahrten da mitnimmt. Wir gucken mal, das, was bei Movistar immer schiefgegangen ist, aber unter dem Motto, komm, fahrt einfach und wir gucken mal.
Dann kommt der Falsche um die Ecke.
Das ist am Ende schon, also schon, glaube ich, echt ein ganz neues Thema im Radsport.
Aber was macht man damit, ne? Mit dieser ja überbordenden Dominanz, die ja scheinbar wenn man da hört, dass sie jetzt die mit Sudal eventuell fusionieren, ja, das muss erstmal noch passieren, kann ja, also Evenepoel bleibt dann ja nicht und so, das Roglic wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem wird es trotzdem ein so dominantes Team und wenn selbst ein Pogacar mit keinem schlechten UAE-Team in diesem Sommer so viel frisst auf Vingegaard, weiß ich nicht. Wie soll ich sagen? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung der Ödnis auf die letzten, auf die nächsten Jahre.
Könnte die Freude trüben und letztendlich, ich mochte Team Sky immer sehr gerne, aber das war ja dann auch irgendwann ein bisschen langweilig, weil man eigentlich wusste, dass sie es machen und egal wer da vorne fährt, der wird es halt dann machen.
Ja, aber Ineos hatte ja auch seine Phase. Ne, mit Bernal und Thomas und so, da hatten die auch eine Phase, wo die relativ viel dominiert haben und dann auch
das meine ich,
Rundfahrten
auch
lang, Rundfahrten lang einfach das Rennen immer komplett im Griff hatten. Aber da sind wir ja bei der spannenden Frage, wie viel Mannschaftssport ist das? Und ich glaube, es ist halt einfach komplett Mannschaftssport.
Mittlerweile, behaupte ich.
Ja, und deshalb war ja diese Diskussion um Kass so spannend, weil sie ja im Prinzip mit der Attacke, also Roglic und Vingegaard, mit der Attacke eigentlich eiserne Gesetze dieses Teamsports verletzt haben. Wenn einer von meinem Team vorne ist, attackiere ich nicht. Ja, wenn wir Gefahr laufen, dass wir die Führung verlieren oder dass wir ein anderes Team in eine bessere Position bringen, dann muss ich was überlegen. Aber solange das nicht in Gefahr ist, und das war ja realistisch eigentlich nicht in Gefahr, weil wer sollte der Gegenspieler werden? Deshalb war die Diskussion so hart. Deshalb war die natürlich auch sehr emotional, weil sie eben eigentlich gegen die eisernen Gesetze ihres eigenen Sports verstoßen hatten. Und Roglic und Vingegaard ohne ihr Team, ohne Sepp Kuss, der sich in den entscheidenden und wesentlichen Etappen ihrer Erfolge pilotiert hat, nicht da wären, wo sie sind.
Ich möchte da ein kleines bisschen widersprechen. Ich sehe es eher so, dass sie die Chance haben, dadurch, dass alle drei gefährlich sind, egal wer wie attackiert, hast du als Gegner dann in den anderen Teams keine Chance. Du musst ja theoretisch auf jede Attacke reagieren. Und jetzt attackiert der eine, der andere. So haben sie ja Pogacar damals letztes Jahr bei der Tour ja auch mürbe gemacht, weil du einfach nicht ausrechenbar bist. Und dadurch, dass sie in Anführungsstrichen sich auch gegenseitig attackieren, weiß ja kein Team mehr, bei wem muss ich denn reagieren. Und am Ende musst du, egal wer attackiert, musst du immer reagieren als Team. Und dadurch haben sie, glaube ich, einfach mit drei Fahrern einfach alle anderen attackiert. Also sehe ich so als Taktik.
Ole, da muss unbedingt ein Dokumentarfilmer in den Bus rein.
Ich glaube, Netflix hängt da schon rum. Ich glaube, die sind immer schneller.
Ja. Lass uns da das vielleicht abschließend noch einfach mal anschauen. Inspiration ist ja das, wovon wir alle als medial Schaffende irgendwie leben. Hat dich jetzt diese Netflix-Befassung mit der Tour inspiriert?
Du meinst Unchained, die Serie, ne?
Ja.
Nicht so richtig, mir ist das zu knallig. Also, weiß ich nicht. Punkt eins ist, man guckt natürlich auf sowas relativ neidisch, weil der Zugang ein anderer ist, den wir nie haben werden. Da fließt mehr Geld, da sind mehr Möglichkeiten und so weiter. Und da ist auch manchmal, eine journalistische Distanz, die wir hoffentlich immer noch haben, ist da manchmal auch vielleicht nicht gegeben. Das sind so die drei Parameter, mit denen Netflix dann natürlich voraus ist. Das heißt, ganz offen gestanden, guckt man natürlich neidisch auf das, was die alles dürfen. So, Punkt eins. Aber Punkt zwei ist, in der Umsetzung muss ich schon gestehen, obwohl es schöne Parts hatte, speziell mit Thibaut Pinot war es, glaube ich, und so weiter. Ja. Das war schon okay. Aber das Problem bei diesen Dokus ist, aus meiner Sicht, ich weiß, wie es ausgeht. Das ist bei der Breakpoint-Geschichte über die Australian Open genauso. Ein Jahr später mit was zu kommen, natürlich sind die Randgeschichten und die Bilder und alles Inszenierte ist das Hauptfund. Aber so ein bisschen habe ich gedacht, ja, wenn ich damit jemandem auch einen Radsport näher bringen will, ist ein Spannungsbogen weg. Also das ist ein rein, wie soll ich sagen, kalendarisches Problem. Aber mir ist es auch, also Inspiration habe ich da nicht wirklich geholt, weil ich mag so nicht diese, ich sage jetzt bewusst, fette, laute Erzählweise. Das mag ich nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
Also ich glaube, dass es halt Leute total abgeholt hat, die bisher nichts mit Radsport zu tun hatten oder nur so am Rande zu tun hatten, weil die halt einen Blick da reinkriegen, der jetzt über, ich schaue mal eine halbe Stunde Tour de France im Sommer, weil das irgendein Verrückter den ganzen Sommer lang guckt, hinausgeht. Ich bin bei dir, was dieses das Fette und so angeht, aber ich glaube, man darf das nicht verwechseln. Das ist ja ein Marketingfilm. Der Produzent ist die ASO selber, also die Association Sportive, die Tour de France veranstaltet. Also eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Das ist für die ein Tool, um mehr Menschen noch auf diesen Sport und sicher auch amerikanisches Publikum auf diesen Sport, weil das immer ja noch ein ganz großes Wachstumsfeld ist für die, aufmerksam zu machen und sicher auch ihre Protagonisten bekannter zu machen. Also eine Schwäche für mich war ja, dass eben Pogacar als der potenzielle Gegenspieler eben nicht so nah beobachtet wurde, weil die ja offensichtlich das nicht zugelassen haben. Ja, weil wenn das so gewesen wäre, dann hätte es sehr spannend, also für mich noch deutlich spannender sein können, weil dann kriegt es eine zweite Ebene, die ich jetzt vielleicht ja suche. Also ich suche ja den Streit bei Movistar. Ja, ich will den Streit erleben dürfen. Ja, und ich möchte bei Jumbo Grisha Niermann sehen, wie der Abend sagt, hey, geil Jungs, aber morgen gewinnt der Sepp. Ja, da wäre ich sehr gerne dabei bei diesen Gesprächen, ja. Weil das ist ja dahinter gucken, hinter das offensichtliche Schauen.
Ja, da müssen ja einfach nur noch, weiß nicht, anstatt mit 20 Müll, mit 35 da sein und nein,
müssen. Das Geld ist da.
Ja.
Weil die Teams selber haben ja alle ihre eigenen Medienschaffenden. Die haben alle ihre eigenen Kamerateams, die haben alle ihre Jungs, die für Social und ihre eigenen Dokumentationen und so Content machen. Also das ist im Prinzip eine organisatorische Frage oder eine vertragliche, dass man sagt, okay, wenn ihr starten wollt, wir kriegen alle euer Material.
Ja, der DFB ist ja den anderen Weg gegangen, wenn man sich so ein bisschen das anschaut, dass sie gesagt haben, okay, macht diese Doku hier über unseren großen Misserfolg und mit auch Dingen, die sie, glaube ich, im Nachhinein gar nicht so gern gesehen haben. Also das ist schon...
Ich glaube, da ging es eher darum, dass sie es vertraglich nicht mehr verhindern konnten.
Ja. Das glaube ich auch fast. Aber.
Sag mal, noch ein ganz anderes Thema, ein letztes, weil du bist ja auch selber Radsportler. Das muss man ja auch mal jetzt nochmal erwähnen. Ich darf erzählen, als ich dich anrief... dass wir den Podcast gerne machen würden, hast du gesagt, erstmal muss ich hier mein Strava stoppen. Also der Mann ist unterwegs, der ist aktiv, wenn man ihn erreicht.
Ich freue mich, dass du das erwähnst.
Ja, erzähl mal über deinen eigenen Radsport. Kam das durch die Befassung oder bist du schon ohnehin lange auf dem Rad unterwegs? Und wie sieht das so aus
bei dir? Ja, aber nur zur Schule, also tatsächlich. Ich bin Fußball- und Tenniskind immer gewesen und sitze wirklich... ungelogen erst seit 4 Jahren auf dem Rennrad. Ich wollte das immer machen, aber ich habe immer gesagt, wenn meine Knie nicht mehr laufen und nicht mehr Fußball und Tennis spielen können, dann gehe ich aufs Rad. Und den Plan habe ich eingehalten, aber ich bin ehrlich gesagt so ein klassisches Corona-Opfer in Anführungszeichen. Ich saß zu Beginn von Corona, was hat man gemacht? Ja, man saß zu Hause, hat irgendwie geguckt, ob man noch eine Flasche Rotwein hat. Die hat man dann gekillt und dann saß ich irgendwie vorm Rechner und ein netter Freund und Kollege vom NDR, der auch schon auf dem Hobel saß, hey, kauf dir doch eins. Und ich habe immer gesagt, nee, ich zieh die Spandexhosen nicht an, ich mach das nicht. Aber Rotwein getränkt, bin ich dann auf die Trek-Seite gegangen. Trek, wer fuhr das? Lance Armstrong, komm. Ne? Ich habe wirklich ungelogen. Ich hab blind mir einen Trek im Honda, das hängt hier oben, war mein erstes Rad bestellt. Bin mit dem Kollegen Ben Watson, auch ein Kollege vom NDR, bin mit dem an Deich gefahren und habe, glaube ich, nach einer halben Stunde zu ihm gesagt, ich will nie was anderes machen. Ihr wisst, in Hamburg muss man sich nicht so die Höhenmeter strampeln, da knallt man eher gegen den Wind am Deich. Und da hat es mich gepackt und seitdem, wir haben jetzt vor 2 Wochen haben wir eine sogenannte Tour de France gemacht. Das war in Dolomiten, sind auch 4 Tage durch die Dolomiten gefahren, traumhaft schön. Also mich hat's kurz, ich habe eine Rolle hier stehen, mich hat's komplett gepackt. Aber wenn du so willst, relativ kurz. Also damals, als ich das Track gekauft habe, kurz danach haben wir mit Rüdi Pevenage in Gerardsbergen gedreht. Da hat mir Rüdi Pevenage im Rüdi seinen Laden, hätte ich fast gesagt, habe ich mir die ersten Radschuhe gekauft vom Bonnträger. Aber ich mache es tatsächlich erst kurz, aber ich behaupte dafür halbwegs intensiv.
Fantastisch.
Ja, siehst du mal, so fängt Addiction an, ne? Aber ich bin ja froh, dass du nicht dir das Beispiel von Lance Armstrong genommen hast und jetzt dir ein Maschinengewehr gekauft hast und irgendwo in der Heide rumballerst.
Das kommt mit 16. Nein, aber also während Corona haben das ja viele logischerweise begonnen und in Hamburg oder weiß ich, in Köln oder Berlin wird es ähnlich sein. Also, to be honest, ich glaube, Sophie Passmann schreibt das in jeder zweiten Kolumne und hat wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Also mit 40er, wie ich es bin, die aufs Rennrad steigen, also da ist auch klar, was Midlife-Crisis-mäßig so ein bisschen los ist, um mal ganz offen zu sprechen. Aber das ist ja schön, wenn wir dadurch unseren Ausgleich finden. Aber und was natürlich da hinzukommt, gerade hier in Hamburg, haben ja viele Firmen, und hier ist das hauptsächlich Canyon, beispielsweise gibt es so einen neuen Store und auch so ein Clubhaus und was weiß ich. Die haben halt viele Marken oder viele Läden hier haben auch geschafft, im Rennradsport cool zu machen. Und da muss ich natürlich sowieso mitmachen. Nein, Quatsch, aber so Rennradsport ist ja extrem aus der nerdigen Nische rausgekommen in den letzten Jahren. Und das haben ja viele Firmen oder viele Insta-Menschen, ob jetzt gut oder schlecht, aber haben es eben gemacht. Und also was hier teilweise am Deich los ist mittlerweile, das ist irre, muss man echt sagen. Finde ich auch schön.
Jetzt gibt's auch schöne Spandex-Hosen für 40-Jährige, das ist doch toll.
Genau.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Super spannend, noch spannender, hauen wir in die Shownotes rein, sind deine Filme, die man ganz großartig gucken kann. Sie knallen vielleicht nicht so, nicht zu wie die Netflix-Doku, aber sie drücken nach. Ich benutze mal das Wort, sie drücken nach. Vielen Dank, Ole.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir hören uns nächste Woche, die nächsten Wochen wieder. Und bis dahin viel Spaß. Münsterland Giro steht noch an, ne? Let's go, Rock'n'Roll.